Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht gleich Marcel Malgo zu Ihnen und sein Predigtthema lautet Der besiegte Tod. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Das Thema der besiegte Tod. Ich habe Ihnen das schon oft gesagt, seit dass wir so uns ein bisschen Gedanken machen über Hosea. Es ist ein Buch mit einer schweren Botschaft. Auch Hosea 13, da steht vieles über den Abfall Israels, über Sünde, über Abtrünnigkeit. Mit einem Unterschied zu Hosea 12. Und der ist folgender. In Hosea 13 haben wir das große Vorrecht, wieder einmal einen geistlichen Höhepunkt zu erleben. Ich sage bewusst wieder einmal, weil wir schon mehrmals im Buch Hosea die Erfahrung machen durften, dass inmitten düsterer Prophezeiungen Heilswahrheiten geschrieben stehen, die einem das Herz beben machen, ja, zum Beben bringen im positiven Sinne. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, ich mache da ganz kurz, will ich Sie an Folgendes erinnern. Hosea 2, zum Teil eine ganz schwere Botschaft. Und doch in Hosea 2, da haben wir zwei erquickende Textabschnitte, so erquickend. Ich kann mich noch erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, zum Beispiel Hosea 2, Vers 3, wo Gott der Herr sagt, nennt eure Brüder mein Volk und eure Schwestern Begnadigte. Und da müssen Sie das mal lesen. In Verbindung mit Hosea 1. Das ist genau das Gegenteil. Also das ist ein Höhepunkt. Oder Vers 21 von Hosea 2, da steht das berühmte Wort geschrieben. Und vielleicht erinnern Sie sich, über das haben wir gepredigt, genau vor einem Jahr. Hosea 2, Vers 21. Ich will mich mit dir verloben auf ewig. Ich will dich mir verloben in Recht und Gerechtigkeit, in Gnade und Erbarmen. Das sind doch Höhepunkte, nicht wahr? Wenn man bedenkt, dass diese Aussagen in einem Umfeld von erdrückenden Gerichtsworten stehen, dann ist das wirklich gewaltig. Aber auch in Kapitel 11, einfach als Beispiel zu nehmen, werden wir mit äußerst positiven Aussagen konfrontiert, welche auch geistliche Höhepunkte im Buch Hosea sind. So hören wir den Herrn in Vers 4 von Hosea 11 liebevoll sagen. Ja? Ich lese jetzt die Schlachterübersetzung. Er spricht liebevoll, ja? Vers 4, Hosea 11. Mit menschlichen Banden zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Ich hob ihnen gleichsam das Joch auf vom Kinn und ließ sie gemütlich fressen. Das ist ein Wort. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Und in Vers 11 von Hosea 11, da spricht der Herr fast leidenschaftlich. Das ist auch ein Höhepunkt. Da sagt er, wie könnte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie könnte ich dich hergeben, Israel? Wie könnte ich dich behandeln, gleich Adma, dich machen wie Zeboim? Nein, sagte er, mein Herz sträubt sich dagegen, mein ganzes Mitleid ist erregt. Also, das sind Höhepunkte im Buche Hosea. Und wir haben zusammen über diese Höhepunkte gesprochen im vergangenen Jahr. Und so ist es auch in Hosea 13. Hosea 13 ist ein Kapitel, es ist so eine schwere Botschaft. Also ich sage Ihnen jetzt etwas ganz offen. Ich bin froh, wenn ich fertig bin mit Hosea. Wir haben noch ein Kapitel. Ja, die Botschaft ist Gottes Wort. Sie ist ernst. Sie ist wahr. Sie ist wichtig. Aber sie ist auch schwer. Aber dazwischen diese Lichtblicke, Höhepunkte. Und in Hosea 13 treffen wir auf ein Gotteswort, das mein Herz wieder ganz neu erfreut hat. Und Sie kennen es natürlich alle. Und das hat natürlich zu tun mit unserem Losungswort, unserem Leitwort. Und schauen Sie, dieses Wort in Hosea 13, das steht buchstäblich inmitten düsteren Aussagen. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Jetzt lese ich Ihnen die Verse 12 bis 15 aus Hosea 13, wobei ich jetzt etwas weglasse. Das heißt, ich lese jetzt zuerst nur einmal die schwere Botschaft, die einem wirklich aufs Herz drückt. Also Hosea 13, 12 bis 15, die schwere Botschaft, ja. Ephraims Schuld ist zusammengebunden. Seine Sünde ist aufbehalten. Geburtswehen werden ihn ankommen. Er ist ein unverständiges Kind, denn zur rechten Zeit stellt er sich nicht zur Geburt ein. Mitleid muss verschwinden vor mir. Denn sollte er auch Frucht tragen unter den Brüdern, so wird ein Ostwind kommen, ein Wind des Herrn von der Wüste herauf, sodass sein Brunnen vertrocknet und sein Quell versiegt. Er wird den Schatz aller kostbaren Geräte berauben. Das ist nach der Schlachterbibel. Der Text ist in anderen Übersetzungen vielleicht etwas anderes. Ja, wenn wir das jetzt lesen, naja, das Beste habe ich weggelassen, dann wird es einem schwer ums Herz, es bekümmert uns. Aber nun finden wir gerade inmitten dieser schweren Aussage, negativen Aussage, finden wir dieses herrliche, positive Gotteswort, über das ich heute zu Ihnen reden möchte, nämlich in Vers 14, da heißt es nicht nur, Mitleid muss verschwinden von mir, sondern, was lesen wir hier auch noch, diese Worte. Aber ich will sie aus dem Totenreich erlösen und vom Tode erretten. Tod, ich will dir ein Gift sein. Totenreich, ich will dir eine Pest sein. Wenn das nicht ein fantastisches Wort Gottes ist. Das ist ein Höhepunkt, ja? Und das ist ganz interessant. Mitten in, ich sag's noch einmal, düsteren Prophezeiungen. Strafe, Unheil. Plötzlich dieses Wort. Licht, Evangelium, Verheißung, Leben. Und schauen Sie, damit sind wir an den Kern angelangt unseres Themas heute. Das Thema lautet der besiegte Tod. Na, hier haben Sie es. Solche Worte, Tod, ich will dir ein Gift sein, Totenreich, ich will dir eine Pest sein, sie zeugen klar von der Entmachtung des Todes. So, jetzt fragen wir uns zunächst ganz kurz Folgendes. Ich werde jetzt heute Morgen einen Schritt nach dem anderen mit Ihnen durchnehmen in Bezug auf dieses Thema. Es kommt jetzt folgende Frage. Weshalb steht wohl inmitten von Gerichtsworten eine so positive Aussage, die ausschließlich von Erlösung zeugt? Wo liegt der Sinn? Widerspricht sich Gott nicht? Ich meine, wenn man das im Zusammenhang liest, das ist ein bisschen merkwürdig. Widerspricht Gott sich da nicht? Schauen Sie, ich habe es Ihnen schon einmal gesagt. Vielleicht erinnern Sie sich, als wir über Hosea 2 sprachen, dass vom juristischen Standpunkt aus gesehen damals keine Gnade mehr war für Israel. Warum? Es hatte sich zu weit entfernt von seinem Gott. Also juristisch gesehen, keine Gnade. Urteil ist gesprochen. Aber da ist nun etwas, was dieses an und für sich gerechte juristische Urteil übersteigt. Und was ist das? Das ist die Liebe Gottes. Und schauen Sie, diese Liebe Gottes ist es, die Israel bis zu diesem Tag hindurchträgt. Vielleicht fragen sich nämlich einige hier, was ist denn das für eine Gemeinde? Warum beschäftigen die sich so mit Israel und so? Warum machen die eine Gebetsstunde für Israel und so weiter und so weiter? Ja, das hat nichts mit Sympathien zu tun. Absolut nicht. Das hat damit zu tun, dass Gott sich dieses Volk erwählt hat. Dass er gesagt hat, aus Liebe habe ich dich, Israel, berufen. Und für ewig gelten meine Verheißungen. Und schauen Sie, genau diese Liebe wird nun auch hier in unserem Text offenbar, Hosea 13, wenn inmitten von Gerichtsworten diese herrliche Botschaft verkündigt wird. Wenn hier eingebettet in herzzerreißenden Aussagen plötzlich gesagt wird, aber ich will sie aus dem Totenreich erlösen, vom Tode erretten, Tod, ich will dir ein Gift sein, Totenreich, ich will dir eine Pest sein. Wenn das mitten in solchen Gerichtsworten steht, dann ist das nichts anderes als ein Zeugnis der grenzenlosen Liebe Gottes zu Israel. Und schauen Sie, es handelt sich hier nicht um irgendeine Liebe. Es handelt sich um die Liebe, das müssen Sie sich merken, die sich stützt auf den Schwur Gottes. Gott hat geschworen an Israel. Den Bund hat er geschlossen mit Abraham, Isaac und Jakob. Und was Gott einmal sagt, nimmt er nie weg. Übrigens auch in ihrem Leben. Das ist etwas Gewaltiges. Und schauen Sie, deshalb haben wir im Buch Hosea Gericht, Gericht, Gericht. Und plötzlich Leben, Treue, Erbarmen. Und dann wieder Gericht, Gericht, Gericht. Und plötzlich wieder ein Lichtblick. Und diese Liebe wird Israel tragen, bis das Israel wiederhergestellt wird. Und das wird sein, Paulus erklärt es in Römer 9, wenn der Überrest des Volkes selig sein wird. Also, deshalb haben wir im Buch Hosea immer wieder solche gewaltige Lichtblicke, wo Gott sein ganzes Erbarmen reinlegt und sagt, Israel, trotz allem, ich liebe dich. Und das gilt auch für Sie und für mich, in und durch Jesus Christus. Ja, wenn wir das jetzt so betrachten, meine Brüder und Schwestern, kommt dann nicht Freude auf in ihrem Herzen? Ich meine, wenn wir sehen heute ganz neu, wie Gott, der Herr, gerade im Buch Hosea, trotz allem, immer wieder zurückkommt auf seine Liebe. Er liebt Israel, trotz allem. Ja, dann ist das doch für Sie und für mich eine große Ermutigung. Der Hans-Jürg Wieler hat gesprochen über Vorsätze. Haben Sie wirklich welche gefasst? Ich nicht. Ich habe schon so oft gelogen in Vorsätzen, das geht einfach nicht mehr. Aber der Herr ist treu, seine Liebe bleibt, auch in unserer Schwachheit, in unseren menschlichen Dingen, die wir haben, Probleme und Charakterschwächen, Gott bleibt treu. Das verkündigt Hosea und das gilt für Israel und das gilt für Sie. So, und jetzt wollen wir uns eingehen, uns mit dieser Aussage aus dem Buch Hosea beschäftigen in Bezug auf unsere Zeit und für uns. Es ist Paulus, das wissen Sie ganz bestimmt, wenn Sie die Bibel kennen, der diese fantastische Aussage aus dem Buch Hosea im Neuen Testament aufgreift und uns verkündigt. In dem gewaltigen 1. Korinther 15, da spricht er über die Auferstehung. Das dürfen wir immer lesen am Grab. Das ist etwas Wunderbares. Nachdem er in 1. Korinther 15 die Auferstehung beschreibt, ruft er fast am Ende dieser Abhandlung Folgendes aus. Der Tod ist verschlungen im Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Hier, unser Leitwort. Also hier beruft sich Paulus auf unser Hosea-Wort. Ohne Zweifel hat er aber auch noch an ein anderes alttestamentliches Schriftwort gedacht. Die Bibelkenner unter uns, die wissen es. Es gibt noch einen alttestamentlichen Propheten, der fast das Gleiche verkündigt. Wissen Sie, wer es ist? Jesaja. Jesaja sagt es so: Er wird den Tod verschlingen ewiglich. Und der Herr, Herr, wird die Tränen von allen Angesichten abwischen und aufheben alle Schmach seines Volkes in allen Landen, denn der Herr hat es gesagt. Jesaja 25, Vers 8. Also, als Paulus 1. Korinther 15 verfasst hat, er spricht über die Auferstehung, hat er Hosea zitiert und hat er ganz sicher auch an Jesaja gedacht. Und wenn wir uns jetzt diese drei Aussagen, die Jesaja-Stelle, die Hosea-Stelle und die Korinther-Stelle, wenn wir sie miteinander vergleichen, wissen Sie, was zutage tritt? Dass diese Stellen in verschiedenen Zeitformen oder diese Botschaft in verschiedenen Zeitformen uns verkündigt wird. Also die beiden alttestamentlichen Stellen sprechen in der Zukunftsform. Und die neutestamentliche Stelle in der Vergangenheitsform. Jesaja 25, Vers 8, er wird den Tod verschlingen ewiglich. Hosea 13, Vers 14, aber ich will sie aus dem Totenreich erlösen. Und jetzt die Korintherstelle. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Das ist ein Evangelium, sage ich Ihnen. Es ist ganz klar, was die Bedeutung ist. Der neue Bund tritt hier vor in seinem vollen Lichtglanz. Denn es ist vollbracht. Der Tod ist besiegt. Deshalb habe ich mein Thema der besiegte Tod genannt. Sonst hätte ich sagen können, Der Tag, an dem der Tod besiegt wird, das ist Käse. Er ist besiegt. Als Jesus Christus starb und ausrief, es ist vollbracht. Natürlich, diese alttestamentlichen Worte, Jesaja, Hosea, die haben ihre volle Gültigkeit. Es ist Gottes Wort, Gott hat es gesprochen. Es sind Verheißungen an Israel, in Jesus auch an uns. Aber den definitiven Genickschlag erhielt der Tod durch das Kreuz von Golgatha. In dem Moment, als das Lamm Gottes ausrief, es ist vollbracht, wurde die Macht des Todes gebrochen. Und deshalb stehen die beiden alttestamentlichen Aussagen über den besiegten Tod in der Zukunftsform. Das Endgültige muss noch geschehen. Jesaja, erwehet den Tod, verschlingert ewiglich. Hosea, ich will sie aus dem Totenreich erlösen. Aber heute, in unserer Zeit, seit Golgatha, es ist geschehen. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. 1. Korinther 15, 55. Wie hat der Herr Jesus die Macht des Todes gebrochen? Wie? Ja, sagen Sie, das weiß ich doch. Er ist gestorben für uns. Ja, das werden wir ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Wie hat er die Macht des Todes gebrochen? Erstens, indem er freiwillig in den Tod ging. Das müssen Sie sich merken. Jesus wurde nicht vom Tod getötet. Jesus hat sein Leben freiwillig von sich gegeben. Johannes 10, Vers 18. Er sagt, niemand nimmt das Leben von mir. Niemand. Ich lasse es selber, sagt er. Ich habe Macht, es zu lassen. Ich habe Macht, es wiederzunehmen. Da wurde dem Teufel schon einer ausgewischt. Da ist der Sohn Gottes, der sagt, der Zeitpunkt meines Todes bestimme ich selbst. Ich lasse es, wann ich will. Der Tod hat nichts zu melden. Aber es wird noch schlimmer. Zweitens wurde nämlich dem Teufel des Todes Gewalt genommen, und das ist fast noch wichtiger, weil der Tod unseren Herrn nicht halten konnte. Und diese Wahrheit predigt Petrus in seiner großen Pfingstpredigt. Kennen Sie die Pfingstpredigt von Petrus? Er sagt wunderbare Dinge, haben sich viele Menschen bekehrt. Und er spricht über Jesus und unter anderem sagt er Folgendes über Jesus. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, jetzt kommt es, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Welch ein Evangelium, der besiegte Tod. Und deshalb wurde dem Teufel des Todes Gewalt genommen, der Tod wurde besiegt. Jesus Christus ging nicht nur freiwillig in den Tod, das ist das Erste, sondern, ich sag's mal so, er stellte den Tod bloß, indem er sich nach 3 Tagen von ihm verabschiedete. Müssen Sie sich mal überlegen. Nach 3 Tagen hat er gesagt, das war's. Ich stehe auf, ich lebe wieder. Der Tod hat keine Macht. Der Tod konnte ihn nicht halten. Das ist das Evangelium, der besiegte Tod. Ja, damit gelangen wir zu einem sehr wichtigen Punkt, die Konsequenz dieser herrlichen Wahrheit. Was ist die Konsequenz dieser Wahrheit? Das ist ganz einfach, simpel. So wie der Tod unseren Herrn Jesus nicht halten konnte, so kann er auch Sie und mich nicht halten. Denn wenn Jesus Christus den Tod besiegt hat und Sie und ich diesem Jesus angehören, dann ist die logische Schlussfolgerung, dass der Tod auch für uns keinen Schrecken mehr hat. Oder nicht? Er hat keinen Schrecken mehr für uns. Er ist zwar da, aber im tiefsten Grunde genommen hat er seinen Schrecken verloren. Ich werde Ihnen das noch erklären, ja? Das ist jetzt nicht eine Aussage von mir, sondern die Bibel sagt das ganz klar. Ich lese Ihnen wiederum eine ganz wunderbare Stelle, wo genau das jetzt belegt wird. Man muss alles beweisen, ja, von der Schrift her. Hebräer 2, 14 bis 15. Nachdem nun die Kinder Fleisch und Blut haben, ist er, Jesus, dessen gleichermaßen teilhaftig geworden, dass er durch den Tod die Macht nehme dem, der des Todes Gewalt hatte, das ist dem Teufel, und erlösete die, so durch Furcht des Todes im ganzen Leben Knechte sein mussten. Hier haben sie es schwarz auf weiß. Die fantastische Folge der Entmachtung des Todes ist diese. Wir brauchen uns eigentlich nicht mehr zu fürchten vor dem Tod. Die Angst wurde uns durch das Sterben unseres Heilandes am Kreuz von Golgatha genommen. Der Tod ist zwar noch da, aber seine Macht ist gebrochen. Er kann keine bleibende Macht ausüben. Warum? Warum? Er kann uns nicht halten. Er konnte Jesus nicht halten. Nach 3 Tagen stand er auf. Er stellte den Tod bloß und den Teufel. Und so ist es für jeden von uns, der in Christus eine neue Kreatur geworden ist. Ist das nicht eine gewaltige Erleichterung für Sie und für mich? Ja, und nun wird es immer enger, ja? Denn jetzt kommt folgende Frage. Das ist alles schön und gut. Ich fürchte den Tod nicht, aber fürchte ich ihn auch wirklich nicht? Wie sieht das in der Praxis aus? Wie geht der Christ um mit dem Tod? Haben wir tatsächlich keine Angst vor dem Tod? Also jetzt wollen wir ehrlich sein, ja? Jetzt wollen wir ehrlich sein. Es ist doch so, wir zucken alle zusammen, wenn wir in irgendeiner Weise mit dem Tod konfrontiert werden. So ist es doch. Wir alle möchten uns damit möglichst nicht beschäftigen. Es ist uns im tiefsten Grunde des Herzens gar nicht wohl, wenn wir mit dem Tod konfrontiert werden. Oder etwa nicht? Oder ist das bei Ihnen anders? Um hier nun zu einer gesunden Sichtweise zu kommen, müssen wir zwischen 2 Dingen klar unterscheiden. Das muss ich Ihnen jetzt gut erklären, damit Sie nachher nicht sagen, das ist wirklichkeitsfremd, was der gepredigt hat heute. Wir müssen unterscheiden zwischen 2 Dingen. Erstens, zwischen der Angst vor dem Tod und dann zweitens und der Angst vor dem Weg des Todes. Das heißt, der Weg, den der Einzelne gehen muss, der Weg durch den Todesjordan, wie wir das so nennen. Das sind 2 Dinge. Schauen Sie, die Angst vor dem Tod, ja, das ist die Angst, die wir haben müssten, wenn wir Jesus nicht kennen würden. Dann müssten wir sie haben. Angst vor dem Tod ist die Angst, die ein Mensch dann beschleicht, wenn er weiß, jetzt geht alles seinem Ende zu. Er sieht sein Ende kommen, es wird ihm mit lähmendem Entsetzen klar, ich falle ins Nichts, es ist aus mit mir, meine Existenz zerfällt, meine Persönlichkeit löst sich auf. Aber diese Angst sollten Christen eigentlich nicht haben. Das müssen sie ganz nüchtern zur Kenntnis nehmen. Denn der Tod wird sie nicht halten können. Sie fallen nicht ins Nichts. Im Gegenteil, der Tod ist eigentlich die Brücke in die ewige Heimat. Der Todesjordan bringt sie ans andere Ufer. Aber die andere Angst, das sollten wir eben nicht verleugnen. Die Angst vor dem Weg des Todes, vor dem Todesjordan, die Angst, die damit zu tun hat, wie mein Abschied sein wird, ja? Die vielleicht mit vielen Schmerzen zu tun hat, die mit großen Anfechtungen zu tun hat, das gibt es alles. Und mit Ängsten, das ist etwas anderes. Und das sollten wir nicht fromm sagen, ach, das kennen wir nicht. Ich denke, wir kennen es, vielleicht der eine mehr, der andere weniger. Wir können hier kein Schema machen, es gibt keine Tabellen, es gibt keine Regel. Je nachdem, wie ein Mensch die letzten Tage und Stunden seines Lebens geführt wird, wird er vielleicht mit dieser Angst, der Angst vor dem Weg des Todes konfrontiert. Vielleicht auch nicht. Gott tut es bei jedem anders. Aber ich musste das sagen, ja? Wir müssen nüchtern sein. Bei jedem ist das sehr verschieden, das liegt auf der Hand. Gott handelt mit jedem Menschen souverän, es gibt keine Kopien. Aber, und das möchte ich sagen, dennoch bleibt bestehen, und das müssen Sie festhalten, die Angst vor dem Tod selbst ist eigentlich gegenstandslos, wenn Sie ein Kind Gottes sind. Nochmals Hebräer 2, 14 und 15. Nachdem die Kinder Fleisch und Blut haben, ist er dessen gleichermaßen teilhaftig geworden, auf dass er durch den Tod die Macht nehme, dem, der das Todesgewalt hat, das ist der Teufel, und erlöse die, so durch Furcht des Todes im ganzen Leben Knechte sein mussten. Das heißt, wir müssen es nicht mehr sein. Ist das klar? Wenn Sie ein solches Wort Gottes in sich aufnehmen, dann darf das die Angst vor dem Tod vertreiben. Und wie Gott es dann macht, ich weiß es nicht. Wir müssen es ihm überlassen. Darüber will ich jetzt reden. In der Praxis eines Christenleben oder sagen wir der Christen allgemein, sieht es nun allerdings so aus, dass Kinder Gottes bisweilen trotz allem, also trotz der Tatsache, dass der Tod besiegt ist und wir das wissen und glauben, dass Kinder Gottes trotz dieser Tatsache manchmal, ich sage nur manchmal, nicht bereit sind, wenn ihre Stunde kommt. Oh, wir sind sehr dankbar, dass wir im letzten Jahr einige Geschwister aus dieser Gemeinde zu Grabe tragen durften, von denen wir 100% wussten, die waren bereit. Die waren bereit, ja. Zum Teil konnten sie es noch sagen vor ihrem Abscheiden. Aber es gibt innerhalb der Christenheit gibt es auch ganz andere Situationen. Das bedeutet nicht, dass diese Menschen eine große Angst vor dem Tod haben. Nein, sie haben Jesus, sie wissen das, sie haben das erfahren, der Tod ist besiegt. Aber in irgendeiner Weise sind sie doch nicht ganz bereit. Ich sage es mal so, es kommt zu schnell. Warum? Jetzt werde ich Ihnen zwei Antworten geben. Die eine ist vielleicht etwas komisch. Vielleicht sagen Sie, der widerspricht einer biblischen Wahrheit. Nein, ich widerspreche keine biblische Wahrheit. Aber ich muss Ihnen das mal sagen, heute, dass Sie darüber nachdenken. Und die zweite Antwort, die ich Ihnen gebe, die ist ganz ernst. Also sie ist ganz ernst für mich selber. War das so, dass ich sagte, wenn du nicht das, was du morgen predigst, tust, hast du dich selber verschuldet. Erste Antwort. Warum ist es bisweilen so? Ein Christ ist nicht bereit. Warum? Es gibt, liebe Kinder Gottes, und jetzt sage ich mal ganz besonders in unseren Reihen, nachher werden Sie verstehen, warum, die denken und reden zwar sehr gerne über den Himmel, ja, und das ewige Leben, aber nicht über den Weg dorthin. Wie komme ich dorthin? Und wissen Sie warum? Warum man nicht darüber redet? Weil für diese Geschwister der Weg in den Himmel mit absoluter Sicherheit festgelegt ist. Sie werden in jedem Fall so oder so entrückt. Sie werden entrückt. Ist das auch wirklich so? Sehen Sie, die Verkündigung der Entrückung, das ist eine äußerst wichtige und vor allem wahre biblische Botschaft. Aber verzeihen Sie, was ich Ihnen jetzt sage. Diese Botschaft ist es, die manchen Gläubigen gegenüber der Wahrheit des Todes entfremdet hat. Das ist schon geschehen. Das wird spätestens dann offenbar, wenn plötzlich der Zeitpunkt kommt, dass sich dieses liebe Kind Gottes, was nur über die Entrückung gesprochen hat, sich bereit machen muss, diese Erde zu verlassen. Das kann doch jeder Moment sein. In diesem Augenblick wird etwas offenbar, nämlich, dass es gar nicht dazu bereit ist, so in den Himmel zu gehen, weil es sich immer mit den Worten beruhigt hat, ach, ich werde ja ohnehin entrückt. Und da muss ich Ihnen was sagen, ich muss Ihnen was gestehen. Ich habe über diese ganze Sache nachgedacht und ich habe gedacht, auch wir Prediger haben da vielleicht ein bisschen einen Fehler gemacht. Jahrzehntelang reden wir hier über die Entrückung, aber wenig über das Sterben. Das ist ein Fehler. Also sage ich jetzt mal von mir aus gesehen. Nein, man ist nicht bereit, denn man hat nur an die Entrückung gedacht. Verzeiht mir den Vergleich, aber ich habe hier gedacht an Agag, den Amalekiterkönig. König Saul hat ihn widerrechtlich leben lassen. Dann wird dieser Agag vor Samuel gebracht Und da war der völlig sorglos, dem war alles wurscht. Der hat gesagt, es heißt, ich lese Ihnen das vor, 1. Samuel 15, 32, die alte Elberfelder Bibel, da heißt es, Agag kam lustig zu ihm, zu Samuel, und Agag sprach, fürwahr, die Bitterkeit des Todes ist gewichen. Und da wurde er dann ganz schnell eines Besseren belehrt. Im nächsten Vers heißt es, das ist ganz schlimm, aber ich lese es doch vor, und Samuel hieb Agag in Stücke vor dem Herrn in Gilgal. Ja, der Vergleich ist sehr krass, aber wissen Sie, so kommen mir manche Christen vor, bitte verzeiht, ja? Aber so kommen mir manche Christen vor. Sie sind dermaßen erfüllt vom Gedanken, ich werde entrückt, dass für sie das Thema Tod kein Thema ist. Und wehe, man schneidet es an und sagt, du, es könnte auch anders gehen. Nein, du siehst doch, Zeichen der Zeit, ich werde entrückt. Und dann kommt vielleicht eines Tages das bittere Wachen, die Zeit ihres Abscheidens kommt, meine Zeit steht in deinen Händen, Gott hat das genau geplant. Und dann stellen sie plötzlich fest, ich bin ja gar nicht vorbereitet. Ich bin nicht vorbereitet, auf diesem Weg in den Himmel zu gehen. Ich war zwar schon vorbereitet, aber ich wollte einen anderen Weg gehen. Verstehen Sie? In den Himmel möchten sie zwar gehen, aber nur auf dem Weg der Entrückung. Es ist doch ganz klar, liebe Brüder und Schwestern, wir alle möchten doch entrückt werden. Wer möchte das nicht? Paulus wollte es auch. Wurde Paulus entrückt? Nein, nein. Aber er wollte es. Ich zeige Ihnen das. Er spricht im 2. Korintherbrief über den himmlischen Bau. Ich lese Ihnen das vor, ist ganz schön. 2. Korinther 5, Vers 1. Wir wissen, dass wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, dass wir einen Bau von Gott haben, ein Haus, das nicht mit Händen gemacht ist, ewig im Himmel. Ja, er spricht über dieses Haus. Und dann, nur einige Verse weiter, dann sagt er Folgendes. Wir, die wir in der Leibeshütte sind, seufzen und sind beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. 2. Korinther 5, Vers 4. Paulus hatte den heißen Wunsch, entrückt zu werden. Das ist die Aussage hier. Überkleidet, nicht entkleidet. Wurde er entrückt? Ganz bestimmt nicht. So sage ich Ihnen jetzt, und Sie werden vielleicht schockiert sein, aber ich sage es Ihnen. Wir alle werden nicht entrückt. Es sei denn, dass jetzt in 2 Minuten die Entrückung stattfindet und Sie ein Kind Gottes sind, dann werden wir alle entrückt. Ja, die dann zurückbleiben, die sind keine Kinder Gottes. Wenn das jetzt geschehen würde, dann ist der Fall klar. Und wenn es nicht geschieht, schauen Sie, einige von uns gingen letztes Jahr, vorletztes Jahr, in den davorliegenden Jahren, gingen durch den Todesjordan. Wenn ich mich erinnere an meinen eigenen Vater, was hat er gesprochen über die Entrückung? Und er hat geglaubt und er hat es von ganzem Herzen verkündigt. Und das hat uns gut getan. Auch er ging dann durch den Todesjordan und nach ihm noch viele andere. Sie sind alle bei Jesus, aber nicht auf dem Weg der Entrückung. Und ich sage Ihnen, einige von Ihnen werden auch diesen Weg gehen müssen. Es sei denn, die Entrückung findet jetzt statt. Ich möchte es Ihnen ans Herz legen. Rechnen Sie unbedingt damit, dass für Sie im Himmel eine Wohnung bereitet ist. Aber überlassen Sie es dem Herrn, wie Sie dahin kommen. Vielleicht werden Sie tatsächlich die Entrückung erleben. Warum nicht? Das möchten wir alle. Aber ebenso gut kann es sein, dass Sie durch den Todesjordan gehen müssen, und dafür müssen Sie bereit sein. Natürlich, wir sollten auch nicht ins andere Extrem fallen, dass wir uns jetzt intensiv vorbereiten für den Tod. Das wäre völlig verkehrt. Aber was wir tun dürfen und müssen, das ist in der festen Zuversicht leben, dass wir irgendwann wohlbehalten und gut drüben ankommen werden. Auf welchem Wege das geschehen wird, überlassen Sie das doch Ihrem Herrn. Meine Zeit steht in deinen Händen, sagt der Psalmist. Das bedeutet, der Zeitpunkt unseres letzten großen Umzuges ist exakt festgelegt. Das Datum steht schon. Sie und ich wissen es nicht. Gott weiß es. Aber wie Gott der Herr diesen Umzug geplant hat, das sei ihm überlassen. eine weitere Antwort auf die Frage, weshalb es Christen gibt, die in irgendeiner Weise nicht bereit sind, den letzten großen Umzug ihres Lebens anzutreten. Der Tag kommt und nun wird plötzlich deutlich, es kommt zu früh. Warum? Sie alle kennen das Sprichwort, was Hänschen nicht lehrt, das lehrt Hans nimmermehr, nicht wahr? Wissen Sie, was das ist? Nichts anderes als ein abgeändertes Bibelwort. Das hat man aus der Bibel genommen, wie so viele Sprichwörter. Es steht in Sprüche 22, Vers 6 und es lautet so, gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon, wenn er alt wird. Hier haben Sie den Hans. Ich sage Ihnen jetzt Folgendes, in diesem Wort Gottes steckt eine tiefe, ernste Wahrheit in Bezug auf das Sterben, den Tod. Denn was könnte sich plötzlich an dem Tag herausstellen, an dem wir unsere letzte Reise antreten müssen, vielleicht Sie, vielleicht ich, was könnte sich herausstellen? Dass wir Zeit unseres Lebens nicht wirklich alles ans Kreuz Christi gebracht haben, um dafür den Sieg Jesu in Anspruch zu nehmen. Dass es ganze Gebiete in unserem Leben gibt, die noch brach liegen. Sie haben nicht daran gearbeitet. Es ist klar, wir haben Fehler, wir haben Charakterschwächen, das ist normal. Wehe uns, wenn wir nicht bei Zeiten mit allem Einsatz im Namen Jesu dagegen angehen, arbeiten. Nicht, dass wir uns besser machen wollen, das geht nicht. Aber dass wir mit Gottes Hilfe Charakterschwächen, Fehler, üble Dinge in unserem Leben, dass wir sie ablegen. Wir hätten in Christus wachsen müssen. Das ist doch der Weg eines Christen. Wir müssen wachsen. Epheser 4, Vers 13. Dass wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Manne, zum vollen Maß der Fülle Christi. Das ist die Pflicht eines Christen. Oder Kolosser 1, 9 bis 10. Dass sie erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens. In aller geistlicher Weisheit, Einsicht. Dass ihr des Herrn würdig lebt. Ihm in allen Stücken gefällt, Frucht bringt in jedem guten Weg, wächst in der Erkenntnis Gottes. Können Sie selber nachlesen. Das ist eines Christen Pflicht. Deshalb sage ich, wehe uns, wenn wir irgendetwas versäumen in unserem Leben, vielleicht Ihre Lieblingssünde. Sie sagen immer, es kommt dann schon noch, es kommt dann schon noch, es wird dann schon noch geändert. Ich mache das schon noch. Morgen. Nächste Woche. Und plötzlich stehen sie vor den Toren der Ewigkeit. Einfach so, unvermittelt. Gottes Zeit ist es. Sie wussten es nicht. Jetzt ist es soweit. Und dann werden sie gewahr, dass sie über manches in ihrem Leben nicht den Sieg Jesu in Anspruch genommen haben. Sie sind nicht gegen diese Dinge angegangen. Sie sind geblieben, wie sie waren. Wissen Sie, was in einem solchen Moment aufkommt? Panik. Man sieht, was man versäumt hat und man hat nicht mehr die Kraft, es nachzuholen. Das ist das Fatale in einer solchen Angelegenheit. In solchen Momenten hat man manchmal nicht mehr die Möglichkeit, sich zu ändern. Es ist zu spät. Jetzt müssen Sie mal in diesem Lichte das Wort Jesu hören, das Petrus sagt, wahrlich, ich sage dir, da du jünger warst, gürtest du dich selbst und wandeltest, wohin du wolltest, wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dieses Wort hat selbstverständlich eine besondere Bedeutung, das kann man aus dem Zusammenhang erkennen. Aber diese Worte sprechen auch eindringlich darüber, dass im Leben eines Menschen einmal der Zeitpunkt kommt, wo er bestimmte Dinge nicht mehr tun kann. Er möchte, er kann es nicht mehr. Ich möchte es Ihnen mit großem Ernst sagen, es könnte sein, auch in Ihrem Leben, dass ein Tag kommt, wo Sie Dinge nicht mehr ordnen können. Sie können es nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Sie möchten es, es geht nicht mehr. Und wie schwer wird dann der letzte große Umzug in die ewige Heimat sein? Denn Sie werden merken, ich sollte eigentlich dieses und jenes noch ordnen. Ich habe es versäumt. Ich habe es immer auf die lange Bank geschoben. Immer habe ich gesagt, irgendwann kommt das in Ordnung. Und es kam nicht in Ordnung. Jetzt stehen Sie vor den Pforten der Ewigkeit. Jetzt wollen sie das noch regeln. Es geht nicht mehr. Sie werden trotz allem in die ewige Heimat ankommen, wenn sie ein Kind Gottes sind, darum geht es nicht. Aber der Weg dorthin könnte recht schwer werden, weil sie nicht in jeder Weise vorbereitet waren für diese letzte große Reise. Ich habe das erlebt, nicht in der Schweiz, sehr weit weg an einem anderen Ort, dass ein Bruder im Sterben liegt und dann wird deutlich, es gibt Dinge, die er nicht mehr in Ordnung bringen kann. Er hat es versucht, es ging nicht. Er ist beim Herrn, aber es war kein einfacher Weg. Und denken Sie dran, im Himmel kommt das alles auf uns zurück. Lesen Sie nach. 1. Korinther 3. Denken Sie nicht, dass dann alles in Butter ist. Ich frage Sie, sollten Sie nicht diesbezüglich eine Änderung in Ihrem Leben vornehmen? Bitte nehmen Sie sich die Ermahnung des Predigers zu Herzen. Der Prediger im Alten Testament sagt Folgendes. Gedenke an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe denn die bösen Tage kommen und die Jahre herzutreten, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Das ist Prediger 12, Vers 1 und dann in Vers 7. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist. Der Geist wird zu Gott, der ihn gegeben hat. Sie müssen heute mal diese ganzen Verse lesen. Prediger 12, 1 bis 7. Da wird in wunderbarer Weise wird das Alter beschrieben. Über die Zähne wird geschrieben. Über die Augen, die trübe werden. Der Rücken, der gebeugt wird. Die Kraft ist weg. Über den Schlaf, der immer kürzer wird. Wird alles geschildert. Prediger 12. Und das sind die Jahre, die wir nicht möchten. Sie gefallen uns nicht. Und der Prediger sagt, handle dann, wenn du noch kannst. Wenn du dann willst, kannst du vielleicht nicht mehr. Wer das tut, wer rechtzeitig und immer wieder neu sich in allen Dingen vor seinem Schöpfer beugt, solange er kann, täglich neu, das ist nicht nur einmalig, der ist bereit, wenn der Tag seines Abscheidens gekommen ist. Für ihn ist der Tod in Wahrheit ein besiegter Tod. So, zum Schluss möchte ich Ihnen noch, ich sag's mal so, einen seelsorgerlichen Rat geben, ja? Ihnen und mir natürlich, ich brauche das sehr wie Sie, einen seelsorgerlichen Rat, wie wir wirklich bereit werden für unsere letzte große Reise, ob die jetzt durch die Entrückung oder auf dem Weg durch den Todesjordan stattfinden wird. Wie bereite ich mich vor? Man kann es mit einem Wort sagen. Erwartung. Erwartung. Philipper 3, Vers 20. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Erwartung. Oder Titus 2, Vers 13. Indem wir die gottselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Was wird einmal zum Größten, zum Herrlichsten gehören? Was wir am Ende unserer Lebensreise antreffen werden? Was? Jesus selbst. Diesen Jesus. Das ist der Weg. Den müssen Sie täglich brennend erwarten, nach ihm Ausschau halten. Je mehr Sie das tun, ich warte auf den Tag, dass ich bei ihm sein werde. Je mehr Sie das tun, je mehr werden Sie bereit sein, um an diesem Tag, wenn es nicht die Entrückung ist, die Erde zu verlassen und in die Heimat einzuziehen. Ich möchte hier ganz einfaches Bild, ja, es ist nicht eine Auslegung, was ich jetzt gebe, bitte. Ganz einfaches Bild, als Beispiel möchte ich an den alten Simeon aus Jerusalem erinnern, ja, in der Weihnachtsgeschichte. Dieser Mann lebte in einer großen Erwartung auf die Ankunft des Heilandes. Lukas 2, 25. Und siehe, ein Mensch war zu Jerusalem mit Namen Simeon. Derselbe Mensch war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Was hatte das zur Folge, diese Erwartung dieses Mannes? Zwei herrliche Dinge. Erstens, es kam wirklich der Moment, wo er den Heiland in seine Arme nehmen konnte. Vers 28 von Lukas 2. Da nahm er ihn auf seine Arme. Das Tragen des Kindes Jesu durch Simeon symbolisiert tiefste Gemeinschaft mit dem Herrn, welche denen zuteil wird, die in einer solch brennenden Erwartung stehen wie Simeon. Merken Sie sich diesen Satz. Ich möchte es Ihnen ins Herz sagen. seien Sie mit allen Phasen Ihres Herzens ein brennender und wartender Christ. Schauen Sie aus nach Jesus. Sie werden erfahren, dass in dieser Erwartung immer eine tiefere Gemeinschaft wächst mit diesem Jesus, bis dass Sie ihn wirklich sehen werden. Das Leben in einer brennenden Erwartung hatte bei Simeon aber auch eine weitere herrliche Folge. Und diese lesen wir in Vers 29 von Lukas 2. Da hören wir ihn sagen: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Was bedeutet das? Der alte Simeon war von Herzen bereit. Zu was? Zu seiner letzten großen Reise. Es ist klar, ich sage das noch einmal, diese Geschichte in seinem Zusammenhang hat eine ganz besondere Botschaft, bedeutet etwas anderes. Aber mir war es ein Anliegen, Ihnen bildhaft zweierlei zu zeigen. Erstens, Gläubige, die in einer brennenden Erwartung leben, werden in eine tiefe Gemeinschaft mit ihrem Heiland geführt. Der alte Simeon durfte den Herrn in seine Arme schließen. Gemeinschaft, das ist das Erste. Zweitens, Gläubige, die in einer brennenden Erwartung leben, werden innerlich mit der Bereitschaft erfüllt, diese Erde an dem Tag, den der Herr bestimmt hat, zu verlassen. Der wartende Simeon hat es bezeugt: Herr, nun gehe ich mit Freuden. Spricht über sein Sterben. Nehmen Sie das mit als Botschaft. Ich möchte schließen mit Lukas 12, 37. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Sie und ich, wir wissen nicht, wie der Herr für uns kommen wird. Vielleicht in der Entrückung, das wäre das Schönste. Vielleicht aber auf dem Weg durch den Todesjordan. Wie es sich auch abspielen wird, eines ist wichtig, dass Sie als Christ in einer brennenden Erwartung leben. Denn wenn dann der Tag kommt, ob es die Entrückung ist oder der Todesjordan, Sie sind bereit. Sie werden sagen wie Simeon: Herr, ich gehe mit Freuden, ich komme dir entgegen. Und vergessen Sie das nicht. Und das ist ja unser Losungswort: Der Tod ist besiegt. Für immer und ewig. Amen.
Let's go.
hörten soeben eine Botschaft von Marcel Malgo mit dem Thema »Der besiegte Tod«. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch, eins unserer neuen DVDs und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!